Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, nach vielen Jahren wieder hier zu sein. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz zur Technik. Ist okay, ich kriege den Daumen wunderbar. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, sonst gebt mir kurz ein Signal. Ja, danke Werner für die Vorstellung. Kurz, Holger Becker. Ich glaube, ganz viele Gesichter kenne ich, ganz wenige nicht. Und der Grund ist naheliegend. Ich habe hier ja meine Jugend verbracht in der Gemeinde. Ich bin hier getauft worden. Wir sind hier getraut worden. Meine liebe Frau Marlies und meine Tochter Greta sind auch mitgekommen. Darüber freue ich mich sehr. Von daher verbindet mich ganz, ganz viel mit dieser Gemeinde oder uns, muss ich ja noch mehr sagen. Und es ist schön, einfach noch mal hier bei euch zu sein. Und von daher vielen Dank auch für die Einladung. Ja, Grüße habe ich mitgebracht, das sage ich jetzt schon vorab, aus unserer Heimatgemeinde in Bergisch Gladbach-Handt. Das ist nicht die Baptistengemeinde, sondern die Brüdergemeinde ehemals. Heute haben sich die Brüdergemeinden umbenannt in Christusforum und da sind wir nun seit 2000 und vier ganz aktiv und engagiert. Ich habe der Gemeinde auch mehrere Jahre vorgestanden und bringe natürlich auch ganz herzliche Grüße mit und werde auch wieder Grüße, das setze ich mal voraus, wieder mitnehmen für nächsten Sonntag dann in unsere Gemeinde. Ja, Werner, du hast es schon anmoderiert auch. Es geht heute um Fasten. Wir haben uns abgestimmt im Vorfeld zu diesem Gottesdienst nach möglichen Themen, die hier so dran sind oder die gut passen würden. Und Werner, du hast dieses Thema dann auch mitgewählt und danke schon mal für die Gedanken. Da wird sich vielleicht der ein oder andere Gedanke noch mal wiederholen, aber ich glaube, das halten wir aus. Ich möchte jetzt noch beten, bevor ich mit der Predigt beginne und wer mag, darf dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass der Sonntag herausgenommen ist aus dem Alltag, dass er immer noch ein besonderer Tag ist und dass dieser Tag ja auch die Möglichkeit bietet, dir zu begegnen, Herr. Und ich danke dir, dass wir dieses tun können, auch hier in diesem Gottesdienst und möchte dich bitten, Herr, dass du mit deinem Geist präsent bist. Ich bitte dich, dass dein Wort in uns lebendig wird, dass es Eingang findet in unsere Ohren und in unsere Herzen und uns zurüstet für den Alltag. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, die letzten Jahre haben wir es kaum gemerkt, weil Corona-bedingt das Karnevalfeiern ja doch sehr gedämpft war. Gerade hier in Köln ist das ja nun wirklich eine Hochburg des Karnevals. Wir in den Gemeinden haben das ja immer so ein bisschen zwiespältig betrachtet, aber natürlich, wenn man in Köln lebt, kommt man nicht dran vorbei. Auch dieses Jahr sind die Züge weitestgehend ausgefallen. Ich fand es ganz kreativ, dass man Rosenmontag dann trotzdem das so ein bisschen umgewidmet hat und einen Friedenszug aus dem Rosenmontagszug gemacht hat. Das fand ich sehr kreativ. Aber von daher fehlt uns da so ein bisschen die Präsenz all dieses Geschehens. Aber wie du auch gesagt hast, dieser Karneval stellt ja dann auch den Auftakt zu der Zeit, die danach kommt. Und das ist eine durch und durch christliche Zeit, nämlich die Fasten- oder Passionszeit. Du hast das eben schon anmoderiert. Fastenzeit, was ist das? Auch das hast du schon kurz erwähnt. Wenn wir das definieren wollten, dann könnten wir sagen, die Fastenzeit ist die Zeit des freiwilligen Verzichts. Und der Begriff Fasten selber ist kein biblischer Begriff, sondern ist unserer germanischen, unserer deutschen Sprache entlehnt. Wir haben Stämme im Gotischen, in der gotischen Sprache, da ist der Begriff Fastan und da hören wir schon diesen Begriff Fasten auch raus. Und das heißt übersetzt Fastan festhalten, beobachten, bewachen. Oder auch aus dem Althochdeutschen Fasten, mit der Bedeutung fest an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten, sich binden auch. Auch das steckt in dem Begriff drinne. Und wenn ich das übersetzen sollte, rein von der Sprache her, dann würde ich sagen, ist die Fastenzeit, die Passionszeit eine Zeit einer besonderen Wachsamkeit und ich habe es mal genannt, einer Selbstvergewisserung. Und damit verbunden die Fragen, die uns vielleicht auch durch die nächsten Wochen begleiten können: Was passiert gerade um mich herum? Oder wo stehe ich gerade in Bezug zur Welt, wenn ich meine Selbstvergewisserung überprüfen will? Im christlichen Festkalender geht die 40-tägige Fastenzeit dem Osterfest voran. Der Ostertermin selber wurde schon sehr früh in der frühen Christenheit festgelegt, im Konzil von Nikäa in der heutigen Türkei im Jahre 325. Und festgelegt wurde der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Und deswegen ist Ostern, anders als Weihnachten zum Beispiel, ein beweglicher Feiertag. Das heißt, das Osterfest variiert immer so zwischen dem 22. März und dem 25. April. Und damit ist auch natürlich Karneval beweglich. Fastenzeit als gebundene Zeit von der Wortbedeutung, die Zeit des freiwilligen Verzichts. Und man verpflichtet sich traditionell in der christlichen Tradition dazu, kein Fleisch zu essen. Du hast es auch schon so ein bisschen anmoderiert, Werner. Man verzichtet auf Milchprodukte, auf Eier und man verpflichtet sich positiv dazu, an den Gottesdiensten in der Karwoche und an den Ostergottesdiensten teilzunehmen. Heute kommt dann oft zu, das hast du auch schon gesagt, dass man gerne auf Süßigkeiten verzichtet, auf Alkohol, auf Rauchen vielleicht auch. Dieser Brauch ist ein durch und durch christlicher Brauch, aber heute ist es eben auch so im Umfeld der Gesundheitsempfindens im Rahmen des Wellness auch durchaus schick geworden. Heilfasten ist in aller Munde und ist durchaus en vogue auch gesellschaftlich. Und bei aller Ernsthaftigkeit, mit dem dieses Fasten, diese Fastenzeit begangen worden sind, haben sich die Menschen früher auch immer gerne darum herumgedrückt, das kennt man ja auch ganz gut, und hat versucht, so ein bisschen diese strengen Regeln der Fastenzeit zu unterlaufen. Und es gab so ein paar Ausnahmen, also Fisch dürfte man essen. Und kleiner Ausflug in die Archäologie, was so mein normales Arbeitsgebiet ist. Man hat sich immer gewundert, warum man im Umfeld von mittelalterlichen Klöstern Knochen gefunden hat von Bibern. Man hat auch Biber gegessen, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Biber im Wasser leben und dann waren das Fische und dann dürfte man die auch essen. Also man war sehr findig. Und besonders findig waren die Menschen im Schwäbischen. Das sind ja ganz schlaue, ganz findige Leute. Und die haben gedacht, ach, mit dem Fasten ist auch immer so anstrengend. Und dann haben sie ein Gericht erfunden geradezu, was man auch dem Schwäbischen so zuordnet, was ich persönlich auch sehr gerne esse, die Maultaschen. Und die heißen dann Umgangssprache im Schwäbischen Herrgotts Bescheißerle. Warum? Man hat das Fleisch genommen, in einen Nudelteig eingepackt und dann war es einfach nicht mehr sichtbar. Und das war dann so die schwäbische Variante des Fastens. Da klingt so ein bisschen der Pharisäer aus Norddeutschland auch mit an. Ja, worum geht's heute? Soll ich über kirchliche Bräuche predigen? Natürlich nicht. Uns interessieren natürlich vor allen Dingen die biblischen Bezüge. Und da gibt es mannigfaltig, gerade die Zahl 40 ist ja so eine ganz biblische Zahl und da können wir quer durch die Bibel vom Alten Testament ins Neue Testament lesen. Ich denke natürlich an die 40 Jahre Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste. Ich denke 40 Tage, wo Moses Gott am Sinai begegnet. Wir finden das beides im Buch Exodus. Generell gilt die 40 als die symbolische Zahl der Prüfungen. Und das finden wir dann auch im Neuen Testament wieder. Wir denken an Jesus, der dann selber in die Wüste geht und 40 Tage fastet. Der heutige Text, den hast du auch schon gelesen. Ich habe zwei Texte mitgebracht, obwohl wir uns nur auf einen verständigt hatten. Ich muss euch sogar warnen, ich habe noch mehr Texte mitgebracht. Wir werden also so ein bisschen durch die Bibel galoppieren. Der heutige Text zum Fasten, den hast du schon gelesen. Ich werde ihn aber trotzdem noch mal lesen. Den finden wir im Matthäusevangelium. Und ich lese zuerst Matthäus 6, die Verse 16 bis 18 und dann noch mal den zweiten Text, der im Matthäusevangelium vorkommt. Über das Fasten, du hast es schon gelesen, ich habe eine etwas andere Übersetzung, deswegen klingt das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie machen ein saures Gesicht, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits kassiert. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgenste sieht, wird dich dafür belohnen. Diese Aussage zum Fasten steht in einem ganzen Paket im Matthäusevangelium an Empfehlungen für das christliche Leben und es ist im Grunde eingebunden in einen ganz wesentlichen Bereich auch des Neuen Testaments. Es ist nämlich Teil der Bergpredigt oder Feldpredigt, wie man auch in anderen Übersetzungen sagt. Und damit sind wir in einem ganz zentralen Bestandteil der Verkündigung Jesu. Die Bergpredigt als solches ist durchaus auch synoptisches Gut, Bibelgut. Das heißt, wir finden es auch bei den anderen Evangelisten, bei Markus und bei Lukas. Aber dieser kleine Auszug des Fastens, den ich gerade gelesen habe, der kommt tatsächlich nur im Matthäus-Evangelium vor. Wer ist dieser Matthäus? Der Matthäus gehört zu den Aposteln und wir kennen ihn auch aus der Bibel unter anderem Namen, nämlich unter dem Namen Levi und er war ehemaliger Zolleinnehmer, gehörte also zur bösen Seite, zur dunklen Seite der damaligen Macht. Wir können über Levi und seine Geschichte und seine Bekehrung nachlesen, Matthäus 9, Verse 9 bis 13. Verfasst wurde das Matthäusevangelium in den Jahren 50 bis 80 nach Christus. Wir wissen auch, dass dieses Matthäusevangelium nicht für uns heute geschrieben worden ist. Umso dankbarer bin ich, dass wir das noch haben und lesen können, auch übersetzt lesen können, sondern es ist wahrscheinlich geschrieben worden an eine Leserschaft, die einen judenchristlichen Hintergrund hat. Das heißt, wenn Matthäus hier Bezüge zum Alten Testament herstellt, dann sind diese Bezüge den Lesern wohl bekannt. Das sind Leute, die mit diesen Schriften groß geworden sind, die sich darin auskennen. Vermutlich in einem hebräischen Dialekt aufgeschrieben. Von daher ganz toll, dass wir es heute noch lesen können. Inhaltlich geht es dem Matthäus um das ganz zentrale Thema Jesus, und zwar Jesus in seiner Bedeutung für die Heilsgeschichte Gottes. Jesus ist das Ziel der göttlichen Heilsgeschichte und er verweist deswegen immer wieder ins Alte Testament, um diese Behauptung, diese Feststellung eben auch zu belegen an den Textstellen. Deswegen ist diese Betrachtung des Fastens eben auch ganz wichtig, anzuschauen unter diesen Bezügen ins Alte Testament, denn das Fasten ist keine Erfindung des Christentums. Die Leserschaft des Matthäusevangeliums ist natürlich vertraut auch mit dem Thema Fasten im Alten Testament oder wie wir heute vielleicht etwas moderner sagen, in der hebräischen Bibel. Und da werden ganz unterschiedliche Anlässe genannt, wo die Menschen gefastet haben. Interessant ist, dass es oft sehr persönliche und sehr individuelle Situationen sind, wo man gefastet hat. Zum Beispiel gibt es die Situation, dass Menschen fasten, wenn nahestehende Personen gestorben sind, also Fasten in Verbindung auch mit Trauer. Menschen haben gefastet, wenn sie vor existenziellen Entscheidungen gestanden haben, um sich sozusagen zu konzentrieren und hier auch diese Entscheidung in Abstimmung mit Gott treffen zu können oder auch im Rahmen einer persönlichen Buße bei Fehlverhalten. In all diesen Bereichen, die Bibel oder die hebräische Bibel, das Alte Testament hier nennt, quer durch alle Texte, wurde dieses Fasten oft durch Kleidung und auch durch Verzicht auf Körperhygiene nach außen dokumentiert. Man konnte das sehen, wenn jemand gefastet hat. Und wir haben das heute noch in unserer Sprache, ihr wisst ja, dass Sprache konserviert auch, dass wir heute in unserer Sprache durchaus Redewendungen haben, die diese Anklänge in diese Tradition haben. Ihr kennt wahrscheinlich die Begrifflichkeit, wenn wir sagen, wenn jemand in Sack und Asche geht. Habt ihr das schon mal gehört? Ah, Nick, wunderbar, danke. Oder es gibt auch die zweite Begebenheit, dass man sagt, ich streue mir Asche auf mein Haupt. Kennen wir auch, ne? Also ne, in Köln, wenn wir sagen, ich bin am Kriechen, ne? Ich streue mir Asche auf mein Haupt. Und das heißt eben auch, dass man in die Buße geht sozusagen. Neben diesen sehr individuellen und persönlichen Situationen ist es aber auch so, dass es Festtage gibt im Jüdischen, in der jüdischen Tradition, wo das Fasten Bestandteil des Festes ist. Und eins der bedeutendsten Feste ist das Yom Kippur-Fest. Das ist der Versöhnungstag im Judentum. Und wir finden die Anweisungen dazu schon sehr früh in der Bibel, nämlich im 3. Mosebuch. Und ich lese hier ganz kurz aus dem 16. Kapitel die Verse 29 bis 31. Jetzt habe ich mir die nicht angestrichen, deswegen muss ich suchen. Jetzt geht's los. Da heißt es zu diesem Versöhnungsfest oder wie es bei mir in der Bibel, in der Guten Nachricht Bibel heißt, Versöhnungstag. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr diesen Feiertag begehen. Die Bestimmungen dafür gelten für alle Zukunft. Ihr dürft an diesem Tag nichts essen und keine Arbeit tun und auch die Fremden, die bei euch wohnen. An diesem Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und ihr werdet von euren Verfehlungen rein, so dass ihr wieder vor den Herrn treten könnt. Jetzt kommt's. Darum müsst ihr fasten und jede Arbeit ruhen lassen. Diese Anweisung gilt für alle Zeiten. Und in der Tat ist es so, dass dieses Yom Kippur-Fest bis heute auch sehr ernsthaft gefeiert wird, auch durchaus von nichtgläubigen Juden. Ich selber habe nie den Vorzug gehabt, in Israel gewesen zu sein, habe aber gehört von Leuten, die häufiger da gewesen sind, dass es bis heute auch so weit geht, dass quasi das ganze öffentliche Leben ruht an diesem Yom Kippur-Fest und sogar Radio und Fernsehen nicht senden. Also das wird sehr, sehr ernst genommen, bis in unsere heutigen Tage. Anders als wir es jetzt betrachten im Christlichen, ist es aber so, dass es in der jüdischen Tradition bei Festen so ist, dass das Fasten nie über 25 Stunden hinausgeht. Also im Grunde ein Tag, wobei im Jüdischen der Tag mit dem Vorabend beginnt schon und nicht mit dem Morgen. Das muss man natürlich dazu wissen. Und es gilt für alle ab 13 Jahre, auch da gibt es Ausnahmen. An diesem Fest Yom Kippur wird dann, wenn diese Fastenzeit zu Ende ist, wird dann ein Morgengottesdienst gefeiert. Und im Rahmen dieses Morgengottesdienstes gibt es eine Lesung, eine traditionelle Lesung, ganz interessant, Anknüpfung findet an den Propheten Jesaja. Und da wird gelesen aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 58, und ich lese hieraus die Verse 5 bis 8, die sich genau mit diesem Thema Fasten auch beschäftigen. So. Da sind wir. Und wenn ihr genau aufmerkt, werdet ihr raushören, dass wir hier schon auch einen Anklang ins Matthäus-Evangelium haben. Dort spricht der Prophet zum Volk. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe? Wenn ihr nicht esst und nicht trinkt, euren Kopf hängen lasst und euch im Trauerschurz in die Asche setzt? Der Prophet spricht hier natürlich Gottes Worte, ist klar, ne? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein. Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln eurer Brüder, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals,
macht jeder Unterdrückung ein Ende. Gebt dem Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose in euer Haus, kleidet den, der nichts anzuziehen hat, und helft allem in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. So spricht Gott durch seinen Propheten Jesaja. Kleiner Nebengedanke, interessant ist, dass ihr auf eurer Homepage gerade aktuell auch Jesaja zitiert. Das ist ein Text, den wir eigentlich eher aus den Weihnachtslesungen kennen, aber das passt eigentlich sehr schön zusammen. Wir finden also eine auffällige Parallele zwischen Matthäus' Jesusworten und Gottes Wort verkündigt durch den Propheten Jesaja. Und da haben wir genau diese Geschichte, die ich am Anfang gesagt hatte, diesen Rückgriff ins Alte Testament durch Matthäus. Und beide sind sich einig, dass sie für das Fasten eine klare Forderung stellen, das Fasten muss wieder in den gottgemäßen Kontext gestellt werden. Fasten heißt freiwilliger Verzicht, aber um sich auf Gott auszurichten, um sich erneut auf Gott zu konzentrieren. Und Matthäus stellt sich hier hinter die Kritik des Propheten. Beide sagen, dass offensichtlich das Fasten zu einer frommen Leistungsschau verkommen ist. Und das wird angeprangert. Und sie sagen, dass die Menschen, die Gläubigen, sich statt auf Gott auszurichten, im Grunde diese Zeit benutzen, um religiöse Selbstdarstellung zu machen. Fazit. Gott braucht unser Fasten nicht. Das macht Jesaja sehr klar. Im Gegenteil, es soll uns helfen, uns erneut auf Gott zu fokussieren. Jesaja betont darüber hinaus aber einen ganz besonderen Aspekt des göttlichen Willens. Das Fasten fokussiert den Blick auch in besonderem Maße auf meinen Nächsten. Damit wird es zu einer Zeit besonderer Wachsamkeit, wie ich es am Anfang schon sagte, und Selbstvergewisserung. Und die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, möchte ich nochmal wiederholen. Nämlich die Frage, was passiert gerade um mich herum? Und ich dehne die Fragen aus. Wo herrscht Not und Ungerechtigkeit? Und dann, wo stehe ich gerade in Bezug zur Welt? Und weitergedacht, wo kann ich konkret helfen? Ihr habt das auch auf eurer Homepage schon thematisiert, ganz groß. Und ich brauche es gar nicht auszuwälzen. Ich denke, wir sind alle fassungslos über das, du hast es heute Morgen auch schon anmoderiert, Werner, sind alle fassungslos über das, was wir gerade erleben, was in der Ukraine passiert. Wir verfolgen über die Medien, wie Putins Regime einen gnadenlosen Eroberungskrieg gegen die Ukraine führt. Und die Menschen in der Ukraine erleben mit Beginn unserer Fastenzeit eine besondere Passionszeit, eine besondere Zeit des Leidens. Ohne Zweifel fokussieren sich unsere Fragen nach mitmenschlichem Engagement in der Fastenzeit 2022, aber auch sicherlich darüber hinaus auf die notleidenden Menschen in der Ukraine. Aber ich denke weiter in Osteuropa, Belarus, ich denke an Polen. Ich denke aber auch an die vielen mutigen, tapferen Menschen, die selber in Russland den Mut haben, auf die Straße zu gehen und gegen ihr eigenes Regime zu protestieren. Ich ziehe meinen Hut und verbeuge mich vor diesen Menschen. Trotz dieser bedrückenden Situation, die uns, glaube ich, alle mitnimmt, hat dieses Fastenthema, gerade bei Matthäus, aber noch einen zweiten Aspekt. Und das finde ich auch wichtig zu betrachten. Er thematisiert das Fasten nochmal an einer anderen Stelle, und zwar im 9. Kapitel. Und ich lese vor Matthäus 9, Verse 14 und 15. Interessant ist, dass dieses Kapitelchen in meiner Bibel überschrieben ist mit »Die Hochzeit hat begonnen«. Danach kamen die Anhänger des Täufers Johannes zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete, ihr erwartet doch nicht, dass die Gäste bei einer Hochzeit mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie alle fasten. Direkt vor dieser Erzählung berichtet Matthäus quasi autobiografisch von seiner eigenen Bekehrungsgeschichte. Ich habe schon erwähnt, das ist dieser Levi, dieser Zolleinnehmer, und er berichtet eine Geschichte von Buße und Umkehr. Und damit macht Matthäus bekenntnishaft deutlich, Jesus praktiziert genau das, was Jesaja schon Jahrhunderte vorher vom gottgefälligen Fasten gefordert hat. Darüber hinaus wird hier aber auch das Kernanliegen des Matthäus-Evangeliums betont. Und das heißt, die besondere Bedeutung des Jesus von Nazareth herauszustellen. Matthäus macht deutlich mit diesem Bild des Bräutigams, Jesus ist der von Gott verheißene Messias, in ihm ist Gott gegenwärtig. Und das Bild des Bräutigams macht deutlich, auf diese Offenbarung können wir nur mit grenzenloser Freude reagieren. Damit verbindet Matthäus den Diskurs um das Fasten mit zwei scheinbaren Gegensätzen. Einmal dem Verzicht und zum anderen der Freude. Ich komme zum Schluss. Diese Spannung zwischen Verzicht und sogar Leiden in der Erwartung festlicher Freude kennzeichnet nicht nur unsere aktuelle Fastenzeit mit Blick auf das Osterfest. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass diese Spannung grundsätzlich kennzeichnend für die Nachfolge Christi ist. Leider haben wir heute im gleichen Maße, wie das Fasten von Wellness-Ideen vereinnahmt wird, den Zugang zum Osterfest verloren. Rudolf Bohren, ein Schweizer Theologe, der aus einer Bergbauernfamilie stammt und von daher durchaus vertraut ist mit Einfachheit, Armut und auch durchaus Hunger, hat gerade in dieser Spannung zwischen dem Fasten und dem Feiern den Kern eines christlichen Lebensstils gesehen. Kritisch merkt er an, wir vermögen als Christen nur noch Festchen, aber kein Fest mehr zu feiern, weil unser Lebensstil mehr vom Herkommen statt von der Hoffnung geprägt wird. Darum musste die Spannung zwischen Fasten und Feiern erschlaffen. Vom Fasten und Feiern reden heißt also, über gute Werke nachdenken, die zu tun wir verlernt haben, die aber lebensnotwendig sind. Auch die Jünger selber, und da nehme ich Matthäus mit hinein, haben in dieser Spannung zwischen Leiden, Fasten und Feiern gelebt. Die Berufung in die Nachfolge verlangte von ihnen den Verzicht. Aber tiefste Niedergeschlagenheit verwandelte sich dann in grenzenlose Freude, als sie schließlich ihrem auferstandenen Herrn begegnet sind. Dies ist der Grund, warum wir Christen auch heute noch das Osterfest feiern. Ihr seht es auf dem Tisch. Wir haben heute Abendmahl auch und feiern heute Abendmahl. Und auch im Abendmahl selber können wir diese Spannung zwischen dem Fasten und dem Feiern nachempfinden, spüren. Während wir uns an Jesu Kreuzestod erinnern, dürfen wir gerade auch in Verbindung mit dem Abendmahl uns gleichzeitig freudig darauf vorbereiten, darauf hoffen, unseren Herrn einst wiederzusehen. Und mitten in dieser Spannung ist der Herr im Heiligen Geist in uns und unter uns. Der kanadische Theologe Henry Nouwen hat dieses Abendmahl genau in diese Spannung gestellt. Und ich finde, er hat sehr gute Worte gefunden. Und das möchte ich an den Schluss meiner Predigt nochmal auch zitieren. Die Erwartung der Wiederkunft des Herrn gestaltet unser Alleinsein und unser Dasein für andere um. Alles wird für uns zur Vorbereitung auf den Tag der grenzenlosen Freude. Wir bringen das zum Ausdruck, wenn wir unter dem Zeichen von Brot und Wein Abendmahl feiern. Wir essen dieses Brot nicht, um unseren Hunger zu stillen. Und wir trinken diesen Wein nicht, um unseren Durst zu löschen. Wir essen nur ein winziges Stück Brot und wir trinken nur einen winzigen Schluck Wein, weil wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist als der, der schon gekommen ist, aber immer noch kommen muss. Als der, der unsere Herzen angerührt, aber unsere Traurigkeit noch nicht ganz von uns genommen hat. Amen.